Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Krieg war lange undenkbar, zumindest in Europa, und deshalb wahrscheinlicher. So die scharfsichtige Warnung des Philosophen Slavoj Žižek im Jahre 2019. Nun ist ein solcher Krieg nicht nur denkbar geworden, sondern auch real in der Ukraine. Und das wirft neben den vielen politischen, militärischen Fragen auch Fragen auf, derer sich die Philosophie annimmt. Wie kann man nachdenken über Krieg, ohne sein Opfer im Geiste zu werden, also ohne seiner Logik zu verfallen? Weder darf die Philosophie Kriegspartei werden, noch darf sie neutral bleiben, meint Gunnar Hindrichs in seinem Essay mit dem Titel »Abseits des Kriegs«. Er beleuchtet darin Grundkonzepte, die den Krieg anleiten können, zum Beispiel die Selbsterhaltung, die Macht, die Religion, aber auch das Recht. Und er schlüsselt diese Begriffe auf und beleuchtet die in ihnen angelegten, unaufhebbaren Widersprüche. Er tritt also gewissermaßen einen Schritt zurück von der politischen Bewertung von aktuellen Kriegen und fragt, inwiefern Krieg durch die genannten Grundkonzepte schon immer auch in Frieden lebende Gesellschaften eingeschrieben ist. Und mit ihm will ich nun besprechen, was ein Philosophieren abseits des Kriegs erhellen kann. Gunnar Hindrichs ist Professor für Philosophie an der Universität Basel und von dort zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Frau Rode.
Herr Hindrichs, in diesem Buch ist eine Ihrer Diagnosen, dass wir gerade ein Phänomen erleben, was Sie Kriegszivilgesellschaft nennen. Können Sie mal beschreiben, was ist so eine Kriegszivilgesellschaft, die Sie gerade sehen in Deutschland?
Also wenn wir auf der beschreibenden Ebene bleiben, dann bedeutet der Begriff Kriegszivilgesellschaft, dass unsere Gesellschaft, die sich seit langem durch das Wörtlein zivil eigentlich als in einem Gegensatz zum Krieg selbst verstanden hat, sich selbst einberufen hat, seitdem der Ukraine-Krieg losgebrochen ist. Oftmals sieht sie sich sogar selber angegriffen. Ja, das ist dann die Formulierung vom autoritären Regime, dass die Zivilgesellschaft in der Ukraine unterdrücken würde, mit dem man sich dann identifizieren muss. Und dadurch geschieht etwas Paradoxes oder scheinbar Paradoxes, nämlich dass die Zivilgesellschaft zu einer Kriegsparteigesellschaft wird.
Weil sie sich auf einer Seite positioniert, also sagt, wir müssen der Ukraine Waffen liefern zum Beispiel?
Zum Beispiel.
Und wie formiert sich eine solche Kriegszivilgesellschaft, wie Sie das sagen, im Denken? Also sie knüpfen eine Verbindung zur Philosophie. Und das war mir am Anfang, muss ich sagen, gar nicht so klar oder nicht so schlüssig, was die Philosophie, die ja an Universitäten gemacht wird, was die dann zu tun hat mit der Zivilgesellschaft.
Eigentlich ist die Zivilgesellschaft der Raum des philosophischen Arguments. Zivilgesellschaft heißt ja nicht bürgerliche Gesellschaft. Also es ist nicht einfach die Civil Society des John Locke oder so etwas. Sondern Zivilgesellschaft ist der Begriff für eine Gesellschaftsform, die, wie Jürgen Habermas das formuliert hat, den Geltungsgrund herstellt, in denen die sozialen Systeme, die funktional ausdifferenziert sind, zum Beispiel das System Staat oder das System Recht oder das System Bildung, in dem diese sozialen Systeme ihre, nennen wir es mal, Legitimationsgründe finden. Und das findet statt durch den Austausch, den freien kommunikativen Austausch in dieser Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist durch zwei Seiten gekennzeichnet. Einmal durch Kommunikation im Sinne von Jürgen Habermas, also der sogenannte zwanglose Zwang des besseren Argumentes und andere Formen des gegenseitigen Anerkennens. Und auf der anderen Seite durch etwas, was Hannah Arendt als agonal verstanden hat, also durch einen Wettstreit, in dem die einzelnen Individuen zur Erscheinung treten. All das geschieht im Miteinander und Gegeneinander des Diskurses und der Kommunikation und der Anerkennungsverhältnisse. Das ist eigentlich der Raum namens Zivilgesellschaft, wie er sich herausgeprägt hat im 20. Jahrhundert.
Wenn Sie jetzt von einer Kriegszivilgesellschaft sprechen, das klingt sehr homogen. Das klingt so, als würde da dieses Aushandeln, dieses Ringen, dieser Streit gar nicht stattfinden. Aber der findet doch nachweislich statt in Deutschland.
Das Aushandeln findet möglicherweise statt. Um das Problem zu sehen, müssen wir nochmal einen Schritt zurücktreten und können darauf zurückgreifen, auf eine Diagnose, die der Historiker Reinhard Koselleck schon in den späten 50er Jahren gestellt hat, können zurückschauen auf den Möglichkeitsraum von Kritik. Denn Kritik, das wäre ja das Miteinander aushandeln. Also Meinungen vorbringen, Meinungen kritisieren, Positionen begründen, Geltungsgründe vorbringen, Geltungsgründe abweisen und so weiter. Diese Kritikposition, hat Koselleck gezeigt, ist eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, eine Externalisierung des Gewissens. Was ist damit gemeint? Denken wir zurück an die große Kriegserfahrung Europas in der frühen Neuzeit, den Dreißigjährigen Krieg oder die Konfessionskriege insgesamt. Die Konfessionskriege insgesamt, so eine These, konnten unter anderem dadurch befriedet werden, dass die religiösen Bekenntnisse ihrer politischen Geltungskraft beraubt ist zu stark oder sie wurden entschärft in ihrer politischen Geltungskraft dadurch, dass sie ins Innere der Menschen, in ihr Gewissen, ihr religiöses Gewissen wanderten. So entstand der Raum des sogenannten Forum Internum, des inneren Gerichtshofs, von dem man sich selber prüft und sich selber in seiner religiösen Konfession bestärkt oder befragt. Die These von Koselleck, die ich für richtig halte, war, Kritik im öffentlichen Raum ist nun nichts anderes als das wieder nach außen gedrehte Forum Internum. Also der innere Gerichtshof wird jetzt zum äußeren Gerichtshof der Kritik. Das kennzeichnet die kritische Öffentlichkeit und kritische Öffentlichkeit ist nichts anderes als das, was die Zivilgesellschaft sozusagen als Legitimationsgrund der sozialen Systeme ausgebaut hat.
Und dennoch sagen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir es seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine mit einer Militarisierung des Denkens zu tun haben. Also dass hier sozusagen bestimmte Logiken vielleicht auch häufiger reproduziert werden und nicht mehr etwas kritisiert wird. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Das ist richtig. Und das hat mit dem zu tun, was ich gerade historisch bemüht habe. Denn die Diagnose, dass sozusagen die gewissenhafte Prüfung als öffentliche Kritik sich externalisiert hat, bedeutet, dass ein konfessionelles Moment, ein bekenntnishaftes Moment, jetzt nicht mehr ein religiös bekenntnishaftes, sondern ein strukturell bekenntnishaftes Element in dieser öffentlichen Kritik lebt. Wenn nun der Krieg zum Thema der Zivilgesellschaft wird, und er muss es werden, ja, so ist unsere Gesellschaft formiert, dann droht auch der Krieg zu einem Thema des Bekenntnisses zu werden. Ich sage ja nicht, dass es ein Zwang ist, sondern ich sage, das ist eine Erklärung dafür, wieso wir das so miterleben, dass zum Beispiel viele Leute automatisch sich zu Bekenntnissen pro oder contra hingerissen fühlen. Das heißt, es wird eine Art säkulare Konfessionalisierung in Gang gesetzt. Und dadurch ist natürlich der Krieg ein Gegenstand, der nur noch unter besonderen Gesichtspunkten betrachtet wird. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, ob er in seinem Geltungsanspruch bekräftigt werden kann oder nicht.
Und das Problem an diesem Bekenntniselement, wenn ich das richtig verstehe, dann ist, dass es nur diese zwei Seiten gibt. Oder genau, dass man sozusagen sich nicht anders bekennen kann zu einer vielleicht ambivalenteren Haltung oder einer ausgewogeneren.
Oder überhaupt nicht bekennen. Das wäre ja auch eine legitime Position. Ja, also es gibt sozusagen eine Schiefneigung, eine Neigung in der Zivilgesellschaft, in diese Richtung zu gehen. Und wenn man dieser Neigung nachgeht, dann sind wir in Bekenntnissen zu einem in seiner Geltung anzuerkennenden oder nicht anzuerkennenden Krieg angelangt. Ja, und das sind dann die Positionen, die möglich sind. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite Leute, die den Krieg als gerecht empfinden, das ist momentan, wenn ich das richtig sehe, die Mehrheit. Sie haben auf der anderen Seite Bekenntnisse, die den Krieg als ungerecht empfinden, also nicht den Krieg als Krieg sozusagen ablehnen, sondern diesen konkreten Krieg als ungerecht oder gerecht empfinden und sich dann für oder wider bekennen. Und dann ist natürlich eigentlich keine Position möglich, die sagt, worauf es ankäme, wäre erst einmal zu reflektieren, was heißt denn das, hier Krieg zu führen unter unseren Bedingungen.
Das haben aber ja immer Philosophinnen und Philosophen getan in der letzten Zeit. Also da sehe ich die Philosophie tatsächlich auch in der Rolle von genau dieser kritischen Position, die sich nicht dieses Denken zu eigen macht, also dieses sehr binäre, wenn man so will, militarisierte Denken.
An wen denken Sie?
Also jetzt einfach nur Harald Welzer zum Beispiel, der sich zumindest geäußert hat in dieser Ambivalenz und gesagt hat, wir müssen doch diesen Raum offen halten zum Nachdenken, also ohne dass er jetzt Philosoph wäre.
Ja. Ich sage auch nicht, dass es alle machen.
Okay.
Das ist nicht der Punkt. Es geht um eine strukturelle Eigenart der Zivilgesellschaft.
Und Sie haben noch einen anderen Punkt, den ich total spannend finde, nämlich wenn es darum geht, wie dieser Krieg jetzt gedeutet wird. Das haben Sie eben auch schon ein bisschen gestreift, wo gesagt wird, es handelt sich hier um einen gerechten Krieg oder einen gerechtfertigten Krieg oder gerechtfertigte Verteidigung in dem Sinne. Und Sie sagen, Europa verklärt diesen Angriffskrieg in der Ukraine. Warum?
Ich glaube, das Argument bezieht sich auf einen bestimmten Aspekt. Und das ist der Aspekt, dass in der Ukraine selber die Zivilgesellschaft verteidigt würde. Also eine Sache ist, dass die Zivilgesellschaft aufgrund ihrer verdeckten Konfessionalität eine Tendenz hat zu Kriegsbekenntnissen. Ein anderer Aspekt ist zu sagen, wenn ein Teil dieses Bekenntnisses darauf hinausläuft, in der Ukraine selbst wird die Zivilgesellschaft angegriffen, dann sind diejenigen, die in der Zivilgesellschaft eine andere Position als die des Kriegsführens einnehmen, selber Angreifer gegen die Zivilgesellschaft. Ja, und deswegen haben sie im Grunde keinen Platz in der Zivilgesellschaft. Ja, sie schließen sich nolens volens selber aus. Das wäre der Punkt, wieso Europa sich identifiziert mit der Ukraine, sofern es sich als zivilgesellschaftliches identifiziert. Es gibt ja auch andere Identifikationen. Also klar, das ist das Hauptnarrativ. Ne? Die liberale Gesellschaft wird vom autoritären Regime bedroht. Liberale Gesellschaft beinhaltet die Zivilgesellschaft, die wird vom autoritären Regime bedroht. Aber es gibt ja auch andere Narrative, die ebenfalls kriegsbefürwortend sind. Also ganz normale Machtinteressen oder solche Dinge, die dann reinkommen. Das wäre aber eine andere, eher traditionellere Argumentation.
Und eine weitere Argumentation, oder vielleicht passt die da auch rein, ist diese des neu auflebenden Imperialismus. Also dass, wenn man sich anschaut, wie Putin auch argumentiert, wenn man sich auch anschaut, welche vergangenen Kriege er angezettelt hat, wie er sich auf Geschichte bezieht, wie er sich auch auf bestimmte Denker bezieht des 19. und 20. Jahrhunderts, dann kann man ja durchaus den Punkt machen und sagen, wir haben es hier mit einem neu auflebenden Imperialismus zu tun, gegen den sich ein demokratischer Westen verteidigen muss. Das ist ja auch eine gängige Interpretation. Sie sagen aber, das geht eigentlich so auch nicht.
Ja, es ist natürlich bizarr, dass, also der Begriff Imperialismus ist ja notorisch dunkel oder schillernd, ja, aber was gemeint ist, ist sozusagen Tradition der von, sagen wir mal, erste Hälfte 19. Jahrhundert bis Anfang 21. Jahrhundert nachlebenden kolonialistischen Großräume in der Welt herstellenden Züge. Und da scheint es mir irgendwie absurd zu sein, dass Europa, das lange Zeit oder eigentlich bis heute ja doch ein kolonialistisches Weltverhältnis hat, jetzt sich als die saubere Seite gegenüber Russlands darstellt. Das wäre die eigentümliche Version dort.
Also Sie meinen, dass das wie so eine Reinwaschung ist, dass Europa sagt, wir sind jetzt diejenigen, die gegen den Kolonialismus, den Kolonisator kämpfen, wenn man so will?
Ja, und ich meine, es gibt ja verschiedene Kriegsbegründungen für den Krieg. Also das ist jetzt eine andere handfestere ist natürlich, wir müssen sozusagen den osteuropäischen Großraum sichern gegenüber den russischen Eingriffen. Das hat auch mit Energieversorgung zu tun und sowas. Das sind ja relativ handfeste zweite Motive, die da reinkommen. Und dieses Argument, auf das Sie jetzt anspielen, was vor allem, glaube ich, von Leuten an Universitäten auch vorgebracht wird, ist diese Identifikation, dass es sozusagen eine Art antiimperialistische Befreiungsbewegung wäre, die da sich ausficht. Und also ich sag, wenn ich Europa sage, meine ich immer die USA mit. Ich meine also nicht jetzt die konkrete geografische Situation, sondern eher die geschichtliche Dimension. Denn die USA ist nun mal aus europäischen Wurzeln entsprungen. Also dass die europäische Sicht sich jetzt sozusagen selber verklärt als antiimperialistische Aktion sozusagen, ja. Das scheint mir einfach eine bizarre Verkehrung der eigenen Geschichte zu sein.
Und dann lassen Sie uns mal vielleicht in eine andere Tiefenschicht vorstoßen und verstehen, wie das zu erklären ist. Also dieser, wie Sie ihn ja auch beschrieben haben, wieder aufflammende Militarismus. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, die Sie in Ihrem Buch dann auch genauer analysieren. Eine mögliche Erklärung ist zu sagen, Krieg oder Situationen eines Krieges sind Kinderkrankheiten von der bürgerlichen Gesellschaft. Also man nimmt an, dass eine Gesellschaft sich immer weiter fortentwickelt und in diesem Lernprozess gibt es dann quasi wie so einen Fehler. Man ist noch nicht weit fortgeschritten, deshalb gibt es einen Krieg. Eine andere Erklärung ist, Militarismus gibt es immer in jeder Gesellschaft und der Politik gelingt es mal mehr, mal weniger, diesen Militarismus in Schach zu halten. Und jetzt ist es uns relativ lange gut gelungen und nun nicht mehr. Beide Ansätze überzeugen Sie ja nicht. Warum nicht?
Also ich würde gerne, um da Klarheit reinzubringen, den berühmten Clausewitz-Satz, also den Satz des Generals von Clausewitz reinbringen. Krieg ist nichts anderes als die Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel. Und an diesem Satz kann man ganz gut verschiedene Versionen des Militarismusbegriffs festmachen. Also der Militarismusbegriff wird ja sowieso nicht von allen verwendet, aber von denen, die ihn verwenden, kann man vielleicht ein Lager, das wir, sagen wir mal, konservativ und liberal nennen können, von einem linksliberal-marxistischen Lager unterscheiden. Und das konservativ-liberale Lager deutet Militarismus als die Umdrehung dieses Clausewitz-Satzes in einem gewissen Sinne, also nicht des Satzes selber, sondern des Verhältnisses, in dem dieser Satz handelt, nämlich, dass nicht der Krieg die Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel mehr ist, sondern dass der Krieg selber zum Zweck des politischen Verkehrs wird.
Was heißt das genau?
Wenn der Krieg selbst Zweck der Politik ist, dann haben wir eine militaristische Politik. Das heißt, diese Position schließt den Krieg nicht als Mittel der Politik aus, sondern sie unterscheidet kriegerische Handlungen von Staaten von militaristischen Handlungen oder militaristischen Staaten. Militaristische Staaten wollen den Krieg um ihres Krieges willen. Also das ist eine Tendenz, die zum Beispiel der konservative Historiker Gerhard Ritter an der deutschen Wehrmacht erkannt hatte nach der deutschen Katastrophe. Und das ist eine gute konservative Militarismuskritik. Ja, wir können sagen, wenn der Krieg selber Selbstzweck wird an der Politik, dann haben wir es mit einer militaristischen Politik zu tun. Die linke Seite, also die linksliberale oder marxistische Seite, sagt hingegen, der Satz selber formuliert im Grunde eine militaristische Position. Das heißt, wenn wir überhaupt den Krieg als ein Mittel von Politik begreifen, dann müssen wir schon vom Militarismus sprechen. Wenn Sie diese Position einnehmen, brauchen Sie natürlich noch weitere Gründe.
Das heißt, wir haben die konservative Kritik am Militarismus und wir haben jetzt eine linke Kritik am Militarismus. Mhm. Aber um das nochmal zu verorten, mit welcher Art von Militarismus haben wir es dann eigentlich in Deutschland gerade zu tun?
Das hängt jetzt davon ab, was Ihre theoretische Grundlage ist. Also wenn Sie, das ist ja auch interessant, zum Beispiel das Theater, was immer gemacht wird, um diese Bündnisse, die sich bildeten in den, nennen wir es mal, friedensbewegten Gruppen. Da waren ja Konservative und Linke und verschiedene zusammen. Und das können wir jetzt verstehen, die finden ihren gemeinsamen Nenner nicht im Militarismusbegriff, sondern die haben unterschiedliche Vorstellungen vom militaristischen Handeln, sind aber insgesamt gegen den militaristischen Krieg. Ja. Dadurch unterscheiden sie sich wiederum von anderen, die gegen den Krieg in der Ukraine sind, weil er zum Beispiel den nationalen Interessen Deutschlands nicht dienen würde oder sowas. Ja, gibt's ja auch rechte Gruppen, die so argumentieren. Die sind nicht Teil eines antimilitaristischen Bündnisses. Das antimilitaristische Bündnis, was sich da formuliert hat, hat aber wiederum in sich unterschiedliche Militarismusbegriffe, nämlich die, über die wir eben gesprochen haben. Und wenn Sie jetzt sagen, was Sie haben ja mich jetzt eben gefragt. Mhm. Ja. Das heißt, Sie wollen, dass ich die Karten auf den Tisch lege. Und da muss ich sagen, ich bin Luxemburgianer in dieser Hinsicht. Ja, also ich folge Rosa Luxemburg. Okay. Das heißt, ich glaube, dass der beste Militarismusbegriff der ist, der sagt, dass bereits der Krieg als Mittel der Politik eine militaristische Politik herbeiführt. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass ich Luxemburg in ihrer Korrektur an Karl Marx folge, dass nämlich die kapitalistische Gesellschaft nicht gewaltfrei funktionieren kann. Marx hat dargelegt, wie faktisch die bürgerliche Gesellschaft von Gewalt durchtränkt ist. Aber in der Analyse des Kapitals kommt die Option auf, dass sozusagen die Kapitalakkumulation selber ohne Gewalt vorgehen könnte, auch wenn sie es faktisch nicht tut. Rosa Luxemburg zeigt, dass das nicht so ist. Der marxistische Begriff heißt hier ursprüngliche Akkumulation, das heißt einfach eine Akkumulation, die nicht bereits im Verwertungsprozess drin ist und die sich gewaltsam vollzieht. Wenn Luxemburg recht hat, können wir jetzt, glaube ich, nicht diskutieren, aber mein Bekenntnis, wenn Sie so wollen, ist jetzt, dass ich als Luxemburgianer das für richtig halte. Wenn Luxemburg recht hat, dann müssen wir sagen, dass die bürgerliche Gesellschaft intern militaristisch ist.
Ich würde da gerne nochmal dran anknüpfen, an das, was wir besprochen haben, auch in der vorigen Frage. diese Idee, wo Krieg eigentlich zu verorten ist in einer Gesellschaft. Mhm. Und da gibt es natürlich, haben Sie jetzt eben auch wunderschön gezeigt, verschiedene Perspektiven drauf, je nachdem, wo man sich auch politisch verortet. Und Sie sagen, dass Krieg eine Einrichtung der bürgerlichen Gesellschaft ist. Also nicht die Erschütterung, keine irrsinnige Abweichung, kein Fehler, sondern in die bürgerliche Gesellschaft eingeschrieben ist. Sie schreiben da auch von einem notwendigen Schatten der bürgerlichen Gesellschaft. Was meinen Sie genau damit?
Das ist jetzt relativ komplex, deswegen muss ich es wieder vereinfachen. Die Vereinfachung lautet, die Wertschöpfung kann nicht in sich abgeschlossen sein, sondern die wirtschaftliche Wertschöpfung braucht immer ein Äußeres, das sie in sich reinzieht, um selber nicht zu zerplatzen.
Das ist so auch dieser Gedanke, den wir in der Klimakrise sehen. Also, dass wir sozusagen immer uns weitere Teile der Welt aneignen müssen oder Ressourcen aneignen müssen aus Afrika, um sozusagen weiterhin ein Wachstum zu generieren.
Ja, oder nicht nur in anderen Ländern, auch bei uns. Ne? Mhm. Also bei uns, wir haben auch noch, also denken Sie zum Beispiel an die Verwertung, die Kommunikation erfahren hat. Vor 30, 40 Jahren wurde sie nicht so sehr in den Verwertungsprozess reingezogen. Jetzt sind Kommunikation, auch durch die neuen Medien und so weiter, alle drin in einem Wertschöpfungsprozess. Ja? Also es gibt immer wieder Bereiche, die Marxisten würden jetzt sagen, ursprünglich akkumuliert werden. Ne? Mhm. Also ursprünglich heißt, sie sind noch nicht in die Wertschöpfung eingezogen, sondern sie sind am Ursprung. Ja? Und dies ist ein gewaltsamer Zugriff. Und Kriege können erklärt werden, also das klassische Beispiel ist eben der Kolonialismus. Kriege können erklärt werden als gewaltsame Aneignungen von Ressourcen, die noch nicht im Akkumulationsprozess drin sind. Wenn jetzt die These stimmt, dass die kapitalistische Wirtschaftsform dieser Aneignung bedarf, dann tendiert sie immer zum Krieg. Ja, das heißt, sie hat eine interne Tendenz zum Kriegerischen und das können wir militaristisch nennen.
Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem Verhältnis, einer Wertschöpfung, die ein Äußeres braucht. Das ist ein gewaltsamer Vorgang. Aber wie hängt das jetzt mit einer Erklärung für den Krieg in der Ukraine zusammen? Können Sie da vielleicht nochmal erläutern, was da der direkte Zusammenhang ist?
Ja, da wir jetzt dem Anspruch nach eine philosophische Betrachtung haben, würde ich das gerne jetzt nicht in den konkreten politikwissenschaftlichen und ökonomischen Begriffen ausdrücken, sondern in größeren philosophischen Konzepten. Wir könnten sagen, in der Ukraine passiert vieles gleichzeitig. Ich sehe mindestens folgende Punkte dort betroffen. Auf der einen Seite verhaken sich da Probleme der sogenannten Großraumordnung. Also Großräume wären Organisationseinheiten innerhalb des globalen kapitalistischen Systems. Zum Beispiel wäre die EU wäre ein solcher Großraum oder ist ein solcher Großraum. Der Begriff stammt nicht aus dem Marxismus, der stammt von Carl Schmitt, aber man kann ihn ihm sozusagen rauben und in einem anderen Zusammenhang einsetzen. Die EU wäre zum Beispiel ein Großraum. Und offenbar gibt es ein Problem der Großraumordnung am östlichen Rande der EU. Es gibt aber auch Probleme innerhalb der EU, also interne Probleme dieses Großraums, die mit dem Spannungsverhältnis zum Beispiel bestimmter Staaten in Osteuropa mit dem deutsch-französischen Bereich zu tun haben. Es gibt Probleme zwischen der Großraumordnung EU und Großbritannien und den USA auf der anderen Seite. Und all das verschlingt sich in dem Verhältnis dieses wirtschaftlichen Großraums im Verhältnis zu Russland auf der einen Seite und der Ukraine auf der anderen Seite. Russland ist ja Teil der globalen Welt und die globale Welt ist ein globaler Kapitalismus. Es gibt kein Außerhalb, das davon unberührt wäre. Und deswegen gibt es auch Probleme des russischen Großraumes, die da dann berücksichtigt werden müssen. Da hätten wir sozusagen auf dieser Ebene schon verschiedene Verkeilungen vorliegen, die alle mit der Akkumulation von Kapital zu tun haben.
Inwiefern?
Nämlich es betrifft die Reproduktionsbedingungen des Kapitals, also das Laufen des kapitalistischen Weltmarkts und zwar auf verschiedenen Ebenen, verbunden auch mit verschiedenen unterschiedlichen, nennen wir es mal geistigen Konzepten. All diese verschiedenen Ordnungen gehen ja mit bestimmten Selbstdeutungen einher. Das sind ja nicht Automatismen, die irgendwie ablaufen, sondern die haben verschiedene Sinnzusammenhänge, die dann aufeinanderprallen. Kann man ja in der EU sehen. Wie versteht sich die EU eigentlich selber? Ist höchst umstritten. Es gibt eigentlich keinen allgemeinen Begriff. Aber dass sie irgendwie mit der Reproduktion der europäischen Wirtschaft zu tun hat, das ist allen klar. Und diese Art von Reproduktion von Kapitalverhältnissen ballt sich halt auch in der Ukraine.
Okay, aber das heißt, da geht es vor allem um ökonomische und geostrategische Interessen in dem Sinne, wenn zwei Großraumordnungen an den Rändern quasi aufeinanderprallen.
Ja, und nicht nur zwei, sondern auch interne Ordnungen prallen da aufeinander, ja. Es gibt da so einen Begriff, den ich ganz hilfreich finde, das ist der Begriff des Weltordnungskrieges. Das heißt, da geht es darum wirklich, dass Kriege heute von einer internationalen Gruppe geführt wird, die sich als Weltordnungsgruppe versteht und das in verschiedenen Institutionen macht. Ja. Und der Anspruch ist oft klar, dass der Krieg in der Ukraine auch zum Vollzug oder zur Installation einer guten Weltordnung dienen soll. Ja, und diese Weltordnung dient aber gleichzeitig eben dem Funktionieren des globalen Wirtschaftszusammenhangs natürlich auch. Ne? Das darf man nicht darauf reduzieren, aber das ist ein wichtiges Problem. Für uns geht es ja um das konzeptionelle Verstehen zunächst mal. Und das konzeptionelle Verstehen würde besagen, Großraumkonflikte sind Konflikte um die Reproduktionsbedingungen des Kapitals. Nicht nur, aber im Wesentlichen auch.
Das heißt, das ist aber ein sehr kapitalismuskritischer Standpunkt, den Sie da einnehmen, wo Sie ja auch weniger die Dimension des internationalen Rechts in Betracht ziehen. Weil wir haben ja tatsächlich zumindest ein Rechtssystem, völkerrechtlich international, wo es die Idee gibt, dass ein ungerechter Krieg verhindert werden soll und bereits entstandene Kriege eingehegt werden, beendet werden sollen. Das findet dann aber in diesen Ausführungen nicht so viel Platz, oder?
Also erstens, der Gedanke ist wichtig. Ein Fehler wäre zu glauben, dass das ganze Ding ein einziger homogener Block wäre. Ja, sondern natürlich ist die Welt, in der wir leben, die soziale Welt, die gesellschaftliche Welt, in der wir leben, eine Welt mit ganz vielen widersprüchlichen Tendenzen und Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt so spreche, dann darf das nie darauf hinauslaufen zu sagen, ist es alles verbaut oder alles eindimensional und alles gleichförmig in diese Richtung gehend. Ich sage nur, das sind wichtige Tendenzen, die uns für große Probleme stellen.
Und was bedeutet diese Ambivalenz? Wie spürt man die oder wie wird die sichtbar, wenn es um eine Kriegssituation geht, wo ja beide Staaten im Zweifel sich im Recht wähnen? Oder zumindest versuchen, das Recht zu instrumentalisieren und zu sagen, natürlich ist unser Ansatz der eines gerechten Krieges. Wir müssen natürlich diesen Krieg führen, uns verteidigen und so weiter. Inwiefern kommt dieser Abgrund, den Sie gerade beschrieben haben, oder dieser Hintergrund, inwiefern tritt der in den Vordergrund?
Also er tritt natürlich zunächst einmal in den Vordergrund, dass beide das Recht haben wollen, als eine Kriegsmotivation ins Spiel bringen. Ja? Die wollen ja das Recht durchsetzen. Das heißt, wir haben hier einen Kriegsantrieb. Das wird ein Faktor des Kriegsführens, das Recht. Wir haben im internationalen Recht natürlich das zweite Problem, dass das Programm einer internationalen Gerichtsbarkeit schwierig ist, die über die Einhaltung des Rechts wachen würde. Es gibt ja internationale Gerichtshöfe. Wir wissen um die Probleme dieser internationalen Gerichtshöfe. Und das Hauptproblem scheint mir zu sein, dass wenn die internationalen Gerichtshöfe ihren Anspruch ernst nehmen, dann müssen sie die Menschen dieser Welt als Weltbürger verstehen, so wie die Gerichtshöfe eines Staates die Rechtsparteien bei einem Rechtsstreit zwischen Ihnen und mir zum Beispiel uns als Staatsbürgerin bzw. Staatsbürger annehmen würden. Der Gedanke der Weltbürgerlichkeit klingt zunächst mal gut, ja? Aber was bedeutet das eigentlich für Kriege? Das heißt, dass die Staatenkriege zu Weltbürgerkriegen werden. Dass sie im Grunde betrachtet werden als nach Art von Bürgerkriegen. Wie sind aber Bürgerkriege zu behandeln? Sie müssen eigentlich polizeilich niedergeschlagen werden. Das heißt, hier haben wir diese Tendenz zu internationalen Polizeiaktionen und zur eigentlich Problematisierung der Friedenslösung für kriegerische Auseinandersetzungen oder für Kriege. Dadurch, dass wir weltbürgerlich denken, verrückterweise. Der Gedanke des Weltbürgertums ist ja zunächst mal etwas Befreiendes. Man kommt aus dem Winkel des Nationalen raus. Aber wenn wir es als Arbeitsmaxime der internationalen Gerichtsbarkeit sehen, dann verwandeln sich die Kriege der Staaten plötzlich in Weltbürgerkriege, die polizeilich niederzuschlagen sind. So verhalten sich ja oft auch internationale Organisationen. Und ob das unbedingt friedensstiftend ist, ist eine zweite Frage.
Haben Sie da ein Beispiel?
Also das sind sozusagen Ordnungsoperationen, um die Welt in den angemessenen Zustand zu bringen. Das war eine Argumentation, die auch in den Golfkriegen eine Rolle gespielt hat und die auch im Jugoslawienkrieg eine Rolle gespielt hat.
Sehen Sie das auch mit Bezug auf die Ukraine gerade?
Könnte sein. Also die Argumentation ist jedenfalls oft so, nicht? Also da gibt es sozusagen einen eine böse Partei, die man sozusagen jetzt in die Ordnung wieder reinbringt und bringen muss. Und da würde ich schon sagen, da ist ein Ausschlussverfahren drin.
Jetzt ist sozusagen der Punkt, an dem wir gestartet sind, der Militarisierung des Denkens. Ich finde, Sie haben jetzt sehr schön vorgeführt, wie auch eine Philosophie aussieht, die abseits des Krieges denken kann. Aber ich würde Ihnen trotzdem gerne die Frage stellen, wie kann denn Philosophie dieser Militarisierung des Denkens entgegenwirken? Also gibt es da bestimmte Techniken, die sich bewährt haben, um genau in solchen Situationen, wo man zu der Analyse kommt, dass hier vielleicht eine gewisse Militarisierung sich einschleicht, die sozusagen den Ausweg zeigen könnten für uns?
Ich glaube, dass man die Philosophie auch nicht überschätzen darf. Hegel hat mal gesagt, Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst. Das heißt, die Philosophie sagt nicht, was wir jetzt tun müssen. Das kann sie nicht. Das ist auch, läuft auch meistens schief, wenn sie das tut. Was sie tun kann, ist versuchen zu begreifen die Grundstrukturen, in denen wir leben. Ein Beispiel für ein solches Begreifen wäre das Problem, was bedeutet es denn, die Idee des internationalen Rechts zu Ende zu denken angesichts des Krieges, der sich dann in eine Art Weltbürgerkrieg verwandelt. Das kann sie tun, aber sie kann uns nicht sagen, was wir jetzt selber tun müssen. Ja, das müssen wir im Politischen aushandeln. Da würde ich sagen, da muss die Philosophie auch bescheiden sein.
Und muss die Philosophie Ihrer Meinung nach antimilitaristisch sein? Also weil Sie schreiben ja in Ihrem Buch, hinter den ganzen Überlegungen, die Sie da auch in diesem Buch anstellen und auch zeigen von anderen Philosophinnen und Philosophen, steht ein unausgesprochenes Nein zum Krieg. Und ich habe mich gefragt, ist dieses Statement normativ gemeint? Also sollte ein unausgesprochenes Nein stehen oder ist es faktisch so in der Philosophie?
Also wenn man das, was ich da geschrieben habe, Philosophie nennt, dann würde ich sagen, das geschieht dort. Und das geschieht deswegen dort, weil eben alleine die Reflexion auf diese Grundkonzepte, die den Krieg anleiten, also Recht, Macht, Selbsterhaltung, Religion, andere, ne? Also die neun, die ich da genannt habe, der zehnte ist ja dann der Antimilitarismus oder der Militarismus als Ganzes, dass diese Konzepte selber sich ja dem Konfessionalismus entziehen, diesem immanenten Konfessionalismus der Zivilgesellschaft. Und dadurch stellen sie sich natürlich diesem Zug der Zivilgesellschaft zum Krieg entgegen. Das ist ihr Nein.
Und sehen Sie eine mögliche Öffnung gerade, also im Diskurs, hin zu einem, sagen wir mal, antimilitaristischeren Nachdenken? Ich meine, Ihr Buch ist ein Aufschlag, aber der Krieg geht ja jetzt schon eine Zeit. Also kann es nicht auch sein, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo vielleicht dieser Bekenntniszwang, von dem Sie am Anfang auch gesprochen haben, so ein bisschen vielleicht einer anderen Art von Reflexionsfähigkeit weicht, wo man merkt, okay, man muss da doch nochmal sich auch in einer anderen Position zu verhalten zu so einem Krieg, nicht nur in einem Bekenntnis.
Ich kann es nicht richtig sagen. Ich beobachte eher eine Ermüdung als eine wirkliche Änderung. Sonst finde ich ziemlich verhärtet.
Und was ist Ihre Erfahrung mit vergangenen Kriegen? Also könnte man da sagen, dass es, weiß ich nicht, einen bestimmten Zeitraum gibt, wie diese Dinge mehr oder weniger schematisch dann ablaufen, wie Debatten ablaufen?
Ich muss dazu sagen, dass ich diese Tendenz in der Zivilgesellschaft, in der Krassheit, wie sie vorgelaufen ist, eigentlich erst jetzt sehe. Es gibt einen Vorläufer während des Jugoslawienkrieges, aber die Kriege danach, die wurden eher, fand ich, sehr technisch behandelt. Als, wie gesagt, als polizeiliche Ordnungsoperation im Mittleren Osten oder sowas, ja. Und welche Bilder man da bemüht hatte. Und deswegen glaube ich, dass Scholz in einem gewissen Sinne unfreiwillig recht hatte, wenn er von der Zeitenwende gesprochen hat. Das ist nur eine andere Zeitenwende als die DDR meint. Nämlich die Zeitenwende bedeutet, dass das jetzt explizit da ist. Man kann es sehen. Ja. Man konnte es auch schon während des Jugoslawienkriegs in den 90ern so ein bisschen sehen, aber das war irgendwie noch eingehegter und nicht so krass, wie es jetzt da ist. Jetzt liegt es offen zutage. Ja. Und deswegen denke ich, dass es was Neues ist in einem gewissen Sinne. Es ist auf der einen Seite was sehr Altes, weil, wie habe ich ja vorhin versucht darzulegen, dass die bürgerliche Gesellschaft den Krieg in sich trägt, also strukturell in sich trägt. Insofern ist es etwas Altes, aber diese Spezialform, dass es eben eine Kriegszivilgesellschaft gibt, in der alle Äußerungen zum Krieg sofort als eine Bekenntnisform verstanden werden, und dadurch auch eingruppiert werden in sozusagen die Kohorten dieses Krieges, das gab es in der Massivität noch nicht.
Ist auf jeden Fall viel Stoff zum Nachdenken. Vielen, vielen Dank, Herr Hindrichs, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir gemeinsam nachzudenken. Danke.
Ich danke Ihnen.
Das war der Philosoph Gunnar Hindrichs von der Universität Basel. Und wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen wollen, sein neuer Essay trägt den Titel Abseits des Kriegs und ist im Beck Verlag erschienen. Und nun geht es um einen anderen Aspekt in Bezug auf Krieg, nämlich wie darüber gesprochen wird. Nicht wenige Ereignisse in diesen Tagen werden ja mit einem theatralischen Label versehen. Tragödie. Das ist nicht nur so, wenn eine Nationalmannschaft wie die portugiesische im Elfmeterschießen tragisch scheitert, sondern das ist auch so in Kriegen. Zuletzt war zu lesen, die russische Bombardierung des Kinderkrankenhauses in Kiew sei eine Tragödie. Warum es problematisch ist, dieses Wort in solchen Kontexten zu verwenden, darüber hat sich Arndt Pollmann in seinem philosophischen Wochenkommentar Gedanken gemacht.
Auf der Bühne der antiken Tragödie ist bereits nach wenigen Minuten klar, es gibt kein Entrinnen. Das Schicksal der Hauptfiguren ist längst besiegelt, ihr Verderben ist gewiss. Mit Blick auf die Sehgewohnheiten heutiger Netflix-Junkies dürfte damit die Spannung bereits raus sein. Aber die antike Tragödie zieht ihr Publikum genau dadurch in den Bann, dass sie von Anfang an verrät, es wird kein Happy End geben. Ob wir mit Ödipus, Antigone oder Ajas mitfiebern, hilflos sehen wir zu, wie diese Heldinnen und Helden fatale Fehler begehen. Nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissen, ja mit besten Absichten. Und mit eben diesen hehren Absichten treten sie genau jene Katastrophe los, die ohne ihr Zutun wohl ausgeblieben wäre. Die heute gängige Verwendung des Wortes tragisch hat mit dieser antiken Theatralik nur noch wenig zu tun. Banalste Ereignisse werden künstlich zu schicksalhaften Tragödien aufgebauscht. Ein verlorenes Elfmeterschießen, ein scheiternder Finanzplan, ein unglücklicher Flirt. Sicher, zuweilen sind auch sehr gravierende Dinge gemeint. Ein schwerer Unfall, ein Suizid oder eine sogenannte Familientragödie. Zweifellos ereignet sich hier menschliches Unglück. Aber passt dazu der Ausdruck tragisch? Zunächst will man wohl andeuten, dass es um lebenspraktische Debakel geht, um fatale Tiefschläge, mit denen nicht zu rechnen war. Doch die antike Tragödie zielte auf mehr. Es ging ihr nicht um eine Dokumentation scheiternder Einzelschicksale, sondern um eine kunstvolle Dramaturgie des Lebens. Auf lehrreiche Weise sollte dabei etwas Allgemeinmenschliches aufscheinen. Schon Aristoteles betonte die therapeutische Absicht der Tragödie. Mit dem Jammern und Schaudern angesichts exemplarischen Unglücks wird in den Reihen des Publikums zugleich auch eine Katharsis möglich, eine heilende Reinigung von diesen schmerzhaften Empfindungen. Die Tragödie ist Ernst des Lebens und lustvoll inszeniertes Spiel zugleich. Das Orakel von Delphi sagt voraus, dass Ödipus den eigenen Vater töten und die Mutter schwängern wird. Dies gilt es selbstredend zu verhindern. Doch indem die Eltern und später dann der Sohn dieser Prophezeiung aus dem Weg zu gehen versuchen, nimmt das Desaster seinen Lauf. Das bedauerliche Unglück tragischer Heroen wird also gerade dadurch eingeleitet, dass diese es aktiv zu vermeiden suchen. Das führt uns zu einer existenziellen Einsicht. Jeder Mensch ist seines Unglücks Schmied. Auch wenn es heißt, die Stars der Tragödie machten sich schuldlos schuldig, so sind sie doch mit ihrem eigenen Tun in die Verursachung der Katastrophe verwickelt. Es gibt keine Ausreden. Genau das ist tragisch. Damit sind wir bei dem entscheidenden Grund, warum der Alltagssprachgebrauch oft nicht nur irreführend, sondern bedenklich ist. Wer etwa den kriegerischen Beschuss einer Kinderklinik als Tragödie bezeichnet, so wie es in dieser Woche medial zu verzeichnen war, sorgt damit für eine unangebrachte Täter-Opfer-Umkehr. Ob bewusst oder ungewollt, man verschiebt die Schuld, wenn man bereits auf Ebene der Begriffe unterstellt, dass sich die Opfer ihr Schicksal zumindest teilweise selbst eingebrockt haben. Im Fall von Kindern, ob in der Ukraine oder auch in Gaza, könnte kaum etwas abwegiger sein. Der Beschuss von Kliniken, Flüchtlingslagern, Schulen ist mit dem Wort Tragödie selbst dann unangemessen etikettiert, wenn dieser Beschuss versehentlich erfolgt oder weil man eine militärische Mitnutzung dieser Orte vermutet. Erfolgt dieser Beschuss gezielt, ist es noch viel schlimmer. Dann handelt es sich schlicht um Kriegsverbrechen. Diese sollte man entsprechend auch bei ihrem richtigen Namen nennen, statt die schuldigen Täter mit der irreführenden Behauptung von Tragik aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Spätestens dann nämlich wird der dramaturgische Kunstgriff zum rhetorisch fatalen Fehlgriff.
Soweit der philosophische Wochenkommentar von Arndt Pollmann darüber, warum es so problematisch ist, schlimme Ereignisse als Tragödie zu bezeichnen. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode, sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.